Aber die Frage ist ja immer, wenn wir jetzt den Eindruck haben, es gibt so viel mehr Kindern, ist das, weil das die Aufmerksamkeit oder ne, Awareness sich verändert hat oder weil es vielleicht Verhaltensweisen sind, die auch, wo was anderes dahinter stecken kann und wir missinterpretieren das. Total super. Und für die Kinder, ich bin da manchmal ganz berührt. Ich hatte jetzt letzte Woche gerade mit einem Jungen gesprochen, der war als Klassensprecher gewählt worden. Der war so wahnsinnig stolz. Ne? Also diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die eben auch durch positive soziale Rückmeldungen entstehen kann. Und das ist natürlich super motivierend. Mit der Lehrkraft zusammen überlegen, wie kannst du Classroom-Management verändern? Wie kannst du Routinen, Abläufe, Regeln, Verfahrensweisen in der Klasse so gestalten, dass sie einfacher werden für ein Kind, was von sich alleine eben diese Selbststeuerungsfähigkeit nicht so gut mitbringt?
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Heute sprechen wir über ADHS im schulischen Kontext mit Professorin Dr. Charlotte Hanisch von der Universität zu Köln. Sie hat die Professur für Psychologie und Psychotherapie in Heilpädagogik und Rehabilitation. Liebe Charlotte Hanisch, schön, dass wir heute bei dir in Köln sein dürfen. Die Sonne scheint hier rein. Mal gucken, dass mir gleich nicht zu warm wird. Ich finde das eine ganz tolle Atmosphäre hier.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Ja, das letzte Mal war ich, glaube ich, in den Räumen der Heilpädagogischen Fakultät 1995, glaube ich. Das ist toll, hier zu sein.
Ist schon ein bisschen her, ja. Ich könnte jetzt sagen, bei mir ist es noch nicht ganz so lange her, da würde ich, glaube ich, ein bisschen lügen. Also ja, 1995 ist schon echt eine Marke, ja. Hat sich auch von außen nicht viel verändert, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Wir haben ein wenig Recherche betrieben, was du in den letzten Jahren so gemacht hast und da kommt eine Menge zusammen. Also wenn man so Google bedient, hat man dann eine ganze Liste und das sind unterschiedlichste Dinge, die du getan hast und wo du unterwegs gewesen bist. Letztendlich bist du dann hier gelandet. Vielleicht sagst du einfach mal selber etwas so zu deiner Tätigkeit hier in Köln und wie es dazu gekommen ist.
Mhm, gerne. Also jetzt seit 2016 bin ich eben hier an der Uni und habe da eben die Professur, hast du eben schon gesagt, im Department Heilpädagogik in der Humanwissenschaftlichen Fakultät und bin da zuständig für die zum Beispiel Ausbildung der SonderpädagogInnen. Und davor war ich an der Hochschule in Düsseldorf und davor in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Köln und davor in Aachen. Und ja, wie es dazu gekommen ist oder auch die Frage, warum mich das Thema so interessiert, ist, ich bin immer, ja, oder das, was ich besonders spannend an meinem Job finde, ist dieser Teil, dass ich eben Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bin, das heißt, eben praktisch arbeite und die Möglichkeit habe, Lehre und Forschung zu machen und dieser Dreiklang, das ist einfach total toll. Und so kam ich auch zu dem Thema Schule und ADHS, weil es in der klinischen Praxis eine Riesenrolle spielt. Ich habe promoviert schon zu ADHS, da noch aus so einer neurowissenschaftlichen Perspektive an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aachen und habe aber dann immer gemerkt, also es interessiert mich auch super, ne, ADHS und Gehirn, aber eben die Frage, wie können wir eigentlich eine Umwelt gestalten, und da spielt Schule eben eine große Rolle, die passt.
Ah ja.
Genau,
ja,
das war dann so. So, dass es mich immer mehr in Richtung Schule gezogen hat, sozusagen.
Das heißt, wir sind im schulischen Fokus.
Ja.
Was macht ADHS im schulischen Kontext so herausfordernd?
Ja, also im ganz Konkreten natürlich auf der Verhaltensebene, kann man sich jetzt vorstellen, Grundschüler, Grundschülerin hat Schwierigkeiten anzufangen zu arbeiten, ist viel abgelenkt, ist zappelig, bleibt nicht sitzen, hat Schwierigkeiten möglicherweise sich an Regeln zu halten. Es gibt vielleicht auch Schwierigkeiten in sozialen Situationen. Das heißt, das alleine, also so auf der Verhaltensebene, beschreiben Lehrkräfte oft als herausfordernd, weil es den Ablauf stört oder weil es eben ja viel Aufmerksamkeit braucht oder Strukturen braucht, die dem begegnen. Ich würde jetzt sagen, das, was wirklich herausfordernd ist, dass nicht so gutes Wissen oder oft vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz passende Vorstellungen oder Haltungen darüber vorhanden sind und deswegen eben die Strategien fehlen. Ne? Also ich würde mal sagen, naja, das Verhalten ist eigentlich gar nicht so herausfordernd, wenn wir wissen, wie wir ihm begegnen sollen, aber das diese Passung.
Aber das ist jetzt Passung. Spannend, weil ich glaube, das ist genau der springende Punkt, dass ich immer denke, doch das Verhalten ist das, was herausfordernd ist. Und es ist auch für mich als Lehrerin oder Lehrer herausfordernd. Ich muss mich darauf einstellen, ich kann es in dieser Situation gar nicht.
Klar, ne? Ich will das überhaupt nicht kleinreden oder natürlich strengt mich auch eine Therapiestunde an, in der mein Plan nicht funktioniert. Ich glaube eben diese Passung zwischen dem oder sich darauf einzustellen, dass ein Kind mit ADHS oder ADHS-Symptomen oder Verhaltensweisen aus dem Spektrum sozusagen, dass es was Besonderes braucht. Sich darauf einzustellen, das ist natürlich herausfordernd. Und ich würde sagen, möglich, aber natürlich ist es eine Herausforderung, ja.
Ploppt das mehr in der im Kontext Schule auf? Weil die Kinder sind ja vorher in der Regel im Kindergarten. Ist die Lebensphase Schule eine schwierigere da in dem Zusammenhang?
Ja, da ist das Passungsproblem oft größer, ne? Weil eben natürlich die Anforderungen an das, was Kindern mit ADHS typischerweise schwerfällt, ganz anders sind, ne? Also aufmerksam sein über eine Weile, auch vielleicht mal sich ein bisschen langweilen und es trotzdem durchhalten, das ist kommt im Kindergarten oder in der Kindertageseinrichtung noch nicht so oft vor. Also andere Anforderungen gerade natürlich in den Bereichen.
Es ist ja schon so eine Art Perspektivenwechsel, der stattfindet. Also das Kind muss sich dem System anpassen. So davon gehen wir jetzt immer so aus. Ne? Aber es kann nicht passend gemacht werden. Aber eigentlich muss ich mich dem Kind anpassen.
Das ist ja die Idee von Inklusion sozusagen.
Ja, richtig, genau. Und ich glaube, da hakt es auch noch und da hinkt es noch. Ja. Und da ist Aufklärung unglaublich wichtig. Okay. Und auch das, sag ich mal, Lehrpersonen oder Menschen, die am Kind aktiv arbeiten, was in der Hand haben, um das auch zu erreichen.
Und auch da, ne, ich finde schon immer noch, natürlich müssen wir anerkennen, dass unser Schulsystem dafür noch nicht ausgerichtet ist. Ne? Also ich will das jetzt nicht einseitig auf die Lehrkräfte schieben, ne? Die müssten jetzt nur mehr wissen und mehr eine andere Haltung haben, sondern natürlich gibt es ist die große Ressourcenfrage oder wie Schulen ausgestattet sind und wie flexibel sie agieren können. Ein Riesenthema. Aber davon abgesehen können wir natürlich im Kleinen ganz viel machen, auch auf der Ebene der einzelnen Klasse oder einzelnen Lehrkraft.
Und wir sind wieder an dem Punkt, direkt jetzt schon am Anfang, wo wir hören von jemandem, der uns gegenüber sitzt, unser Schulsystem ist nicht passend. Und das ist so, das haben bislang alle gesagt. Mhm. Also im Prinzip kommen wir dazu zu sagen, man muss Schule neu denken.
Total, absolut, ja, glaube ich schon.
Wir waren ja jetzt schon in dem Bereich Verhalten, dass die Kinder durch ihre Impulssteuerung auffallen, also die mangelnde Impulssteuerung. Welche Rolle spielen zum Beispiel affektive Dysregulation oder oppositionelles Verhalten? Welche Rolle spielen diese Aspekte?
Total wichtig, ne? Es gibt eine ganz große Überschneidung. Es gibt auch so ein bisschen die Diskussion, ob es eben auch eine Untergruppe von Kindern mit ADHS gibt, die gerade auch in diesem emotionalen Bereich, also Affektregulation, besonders große Schwierigkeiten haben oder ob es was anderes ist. Letztendlich ist es egal, ne? Also es ist dann eher so eine wissenschaftliche Frage, ist es das Gleiche oder sind es zwei Komplexe? Und wir haben ganz häufig bei Kindern mit ADHS, jetzt ich bleib mal so ein bisschen noch im Grundschulalter, die Situation, dass es massive Wutausbrüche gibt oder Gereiztheit oder oppositionelles Verhalten. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, das ist eben Teil dieser Impulsivität. Ganz häufig ist es aber natürlich auch ein Resultat aus Misserfolgserfahrungen, frustrierende Ereignisse, die sich über so einen Tag anstauen. Genau, ne? Also das, ja, kommt ganz häufig zusammen vor, wobei eben die Wutausbrüche nicht explizit Teil von ADHS sind, aber das, was wir dann Komorbiditäten nennen oder zusätzliche Probleme.
Die dann auch im Laufe eines Schulvormittags zunehmen.
Genau.
Solche Ereignisse.
Und auch natürlich über den Entwicklungsverlauf häufig, ne? Dass ich erst nur in Anführungsstrichen die ADHS-Symptomatik habe und dann im Verlauf möglicherweise weitere Schwierigkeiten dazukommen.
Ja. Es ist ja so, dass genau dieses Bild sag mal, sehr prägsam ist. Also das Kind, was sich oppositionell verhält und auffällig ist. Ja. Und wo man sofort darauf reagieren möchte oder muss.
Ja, auch in der Klasse.
Aber das ist ja nur eine Facette. Also die Kinder, die jetzt unaufmerksam sind, sind, glaube ich, die fallen die später auf?
Ja, genau, ganz oft. Ne? Also sind diejenigen, die in dem Klassenkontext oder für die Lehrkraft oft nicht so viel Leidensdruck erzeugen natürlich, ne, weil sie eben, also weil ich, du hattest das gerade gesagt, nicht so unmittelbar reagieren muss oder was natürlich gerade bei so ganz stark ausgeprägten Wutausbrüchen oder Impulsdurchbrüchen oft eben auch passiert, dass die Lehrkraft und das Kind in so eine negative Interaktionsspirale kommt, ne? Dass man schnell denkt, Mann, du machst es extra, du könntest dich doch für mich mal zusammenreißen oder genau. Und das ist dann natürlich besonders schwierig. Und das habe ich weniger wahrscheinlich bei den Kindern, die weniger impulsiv sind oder eben nur in Anführungsstrichen unaufmerksam.
Das heißt, Kinder, deren Schwierigkeit es ist, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, die Kinder fallen dann auch nochmal später auf.
Ja, würde ich so sagen.
Oder
ja.
Wenn sie überhaupt auffallen. Ich glaube, in einem großen Rahmen wird es vielleicht auch schwierig, genauso den diagnostischen Blick für diese Kinder zu haben.
Häufig wird es dann schwieriger, wenn die Anforderungen an sowas wie Selbstorganisation oder ne, dass ich alle Arbeitsmaterialien dabei habe, dass ich irgendwie längere Projekte planen kann, dass ich eigenständig für Klausuren lernen kann. Also so diese höheren Anforderungen an Selbstmanagement und Arbeitsorganisation, wenn die relevanter sind, ne, dann fällt es oft eher auf oder dann wird es dramatischer sozusagen.
Also kann es sein, dass das nicht unbedingt so ein Thema ist für das Grundschulalter, sondern vielleicht auch weiterführende Schule? Oder wenn Menschen eben mit dieser Ausprägung in Ausbildung hineingehen, welche auch immer.
Genau, ich überlege gerade, ob ich Zahlen sagen kann, aber kann ich, glaube ich, gerade gar nicht aus der wissenschaftlichen Perspektive jetzt klinisch gesprochen, würde ich sagen, es ist total so, dass die Kinder mit der ganz stark ausgeprägten motorischen Unruhe und Impulsivität, die werden häufig dann bei uns Mitte des ersten Schuljahres oder so klassisch ist nach den Herbstferien vorgestellt, wenn es stark ausgeprägte Symptomatik ist und die Kinder mit den eher unaufmerksamen Subtyp dann oft im Übergang zur weiterführenden Schule oder dann 7., 8. Klasse. Genau, oder unter Studierenden ist es natürlich auch ein Riesenthema.
Jetzt interessiert mich allerdings an der Stelle auch, wie ist so dein Empfinden? Haben die Zahlen da zugenommen, wenn du sagst, die Kinder werden relativ schnell, also klar, weil das dann mit Eintritt in die Schule ganz klar auffällt. Ja. Das Setting ist ein ganz anderes. Die Kinder müssen sich ganz neu und anders orientieren. Haben da die Zahlen zugenommen?
Also die wissenschaftliche Literatur sagt nein. Wobei die letzten Daten dazu, eine ganz große weltweite Studie, die immer wieder zitiert wird, die ist schon von 2015, die hat sich aber angeguckt, hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert und die sagt nein. Dann gibt's noch eine von 2018, die sagt, naja, vielleicht ein bisschen. Und ich wäre total neugierig, wie es ganz aktuell ist, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es nochmal eine Veränderung gibt, aus verschiedenen Gründen. Aber die Frage ist ja immer, wenn wir jetzt den Eindruck haben, es gibt so viel mehr Kindern, ist das, weil das die Aufmerksamkeit oder ne, Awareness sich verändert hat oder weil es vielleicht Verhaltensweisen sind, die auch, wo was anderes dahinter stecken kann und wir missinterpretieren das oder weil wir bessere diagnostische Prozeduren haben. Also es gibt viele Gründe, warum wir den Eindruck haben könnten, dass es mehr geworden ist, aber in der Literatur ist es noch Sieht eher nicht so aus.
Also das ist schon interessant, weil die Wahrnehmung, die wir auch in den Gesprächen immer haben, ist so, das nimmt so zu.
Ja.
Aber vielleicht ist es gar nicht so, sondern dass andere Faktoren eine Rolle spielen.
Genau, und ich würde schon sagen, also was wir auf jeden Fall wissen, so aus diesem Übergang Kita-Schule, dass wir viel mehr Kinder mit Entwicklungsverzögerungen in ganz vielen Bereichen haben, wo natürlich Selbstregulation immer eine ganz wichtige ist. Ne? Und dann ist die Frage, wann nennen wir es ADHS, wann sagen wir, es ist eine Entwicklungsauffälligkeit also es gibt schon Belege, dass Schwierigkeiten zugenommen haben, aber jetzt, wenn wir nur auf Goldstandard diagnostizierte Kinder mit ADHS gucken, dann würden wir sagen, nein, aber es ist ja, also in meiner Wahrnehmung, wenn ich mit Schulen zusammenarbeite, ist es auf jeden Fall so, dass die das berichten.
Jetzt sind wir gerade an so einer Schnittstelle und die Thematik Prävention und Intervention ist da, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Mhm. Also egal mit welchem Themenschwerpunkt man sich da beschäftigt, ist das, sag ich mal so, das A und O. Und da was an der Hand zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Mich darauf einzulassen, wie gehe ich damit um, worauf kann ich zurück oder kann ich zurückgreifen, was ist auch passend für das einzelne Kind oder die Gruppe. Welche Prävention und Interventionsprogramme in dem Bereich sind für dich besonders erwähnenswert?
Also erstmal finde ich, oder vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zu der Idee von Prävention, und wir reden von einer Neuroentwicklungsstörung. Ne? Da hat man so im ersten Moment die Idee, passt ja gar nicht so richtig zusammen, weil das Kind bringt das ja schon mit, in Anführungsstrichen. Und da ist mir immer nochmal wichtig zu sagen, ja, wir gehen davon aus, in dem Modell oder in unserem heutigen Verständnis von ADHS, dass die Kinder eine gewisse Verletzlichkeit in diese Richtung mitbringen. Und dann ist aber das Umfeld und die Passung zwischen Umfeld und Kind das, was so wichtig ist. Das heißt, auf jeden Fall, oder wenn ich träumen dürfte, würde ich sagen, wunderbar wäre, wenn eine Schule ein Präventionskonzept hätte, was auf allen Ebenen, also für alle Kinder, für die Kinder mit ein bisschen Schwierigkeiten, für die Kinder mit ausgeprägten Schwierigkeiten, passgenaue Formate vorhält. Mhm. Und das versuchen wir zum Beispiel in unserem Multimo-Projekt, oder jetzt haben wir Multimo 5 bis 7 nennen wir es, weil wir gerade diesen Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule fokussieren und den Schuleingang. Und diese Perspektive nehmen wir da ein. Also was kann es möglichst schnell an Unterstützungsideen geben, also für alle Kinder, für die Kinder mit ein bisschen Schwierigkeiten, für die Kinder mit mehr Schwierigkeiten, ja, die wirksam sind, also die sich in der wissenschaftlichen Literatur als wirksam erwiesen haben. Und das haben wir uns nicht neu ausgedacht, sondern da haben wir natürlich so zusammengesammelt, was es in der Literatur dazu schon gibt.
Kannst du uns da mitnehmen? Also beispielhaftes Kind, das im Übergang steht zwischen Kita und Grundschule, jetzt gar nicht mal so unfassbar hyperaktiv, sage ich mal, aber schon, dass man so denkt, das könnte schwierig sein in der Handlungsplanung im Übergang in der Grundschule. Ja. Was wäre da so ein guter Weg?
Ja, also das, was jetzt, also wir haben jetzt vielleicht ein Kind vor Augen, was eine Diagnose hat oder auch nicht, ne? Also jetzt gerade, wenn wir diese jungen Kinder angucken, dann haben die ja oft keine Diagnosen oder so, wie du es auch gesagt hast, ne? Vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten. Und dann würden wir mal sagen, wir wollen erstmal, ja, jetzt wackel ich schon rum, weil ich diese Pyramide oder dieses gestufte Konzept so im Kopf habe. Ne? Wenn wir uns vorstellen, das wäre jetzt ein Kind, was so ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann würden wir jetzt erstmal sagen, mit der Lehrkraft zusammen überlegen, wie kannst du Classroom-Management verändern? Wie kannst du Routinen, Abläufe, Regeln, Verfahrensweisen in der Klasse so gestalten, dass sie einfacher werden für ein Kind, was von sich alleine eben diese Selbststeuerungsfähigkeit nicht so gut mitbringt? Mhm. Und dann würden wir vielleicht, oder wie kannst du Feedback-Systeme einführen, dass das Kind unmittelbar mitbekommt, vor allem wenn es was richtig macht, ne, oder wenn es gut geklappt hat? Und wenn wir feststellen würden, das reicht noch nicht aus, dann würden wir intensiver werden. Und wenn wir dann so intensiv geworden sind, weil wir den Eindruck haben, okay, die üblichen pädagogischen Mittel oder nochmal Classroom-Management nachschärfen, Feedback-Systeme einführen, das reicht noch nicht, dann würden wir versuchen, das Verhalten des Kindes individuell noch viel besser zu verstehen. Und das ist das, was wir auch in den Coachings für Schulen anbieten. Also das nennen wir dann SCAP-Coaching. Und das ist eben auch Teil dieser Präventionspyramide in Multimo, wo wir im ersten Schritt versuchen, das, was das Kind mitbringt, gut zu verstehen und zu gucken, inwiefern passt die schulische Umwelt jetzt möglicherweise noch nicht optimal und an welchen Stellen kann man was verändern. Und wenn ich schulische Umwelt meine oder sage, dann meine ich damit die Klasse, die Interaktion mit der Lehrkraft, aber auch die Lehrkraft selber. Wir hatten eben über Haltung gesprochen oder über Wissen gesprochen. Und es kann auch hilfreich sein, mit der Lehrkraft ins Gespräch darüber zu kommen, wie fühlt sich das für dich an oder was geht dir durch den Kopf, wenn das Kind eben den Wutausbruch hat oder also auch tatsächlich wenn Lehrkräfte dafür offen sind, an dieser emotionalen Seite der Lehrkraft zu arbeiten. Da sind Lehrkräfte total offen für.
Ja, ja. Aber erstmal ist es eine breite Basis, also im Bereich Classroom-Management, die allen Kindern eigentlich zugutekommt. Da geht es ja gar nicht um das neurodivergente Kind, egal ob wir jetzt von ADHS oder einem anderen Bild ausgehen. Das wäre dann die Basis und dann wird das präzisiert oder angepasst immer mehr
individualisiert. Ne?
Ja. Ist das nun so eine Art Coaching? Also wirklich nicht, also nicht, dass ich jetzt einen Koffer bekomme, ich mache den Koffer auf und da sind verschiedene Dinge drin, die ich einfach mir rausnehmen kann, sondern das ist so eine, ja, ich habe dann immer einen Ansprechpartner jetzt von euch oder.
Genau, also in unseren Forschungsprojekten machen wir es so, dass wir Fortbildungen zur Verfügung stellen und dann eben sagen, okay, jetzt erstmal einmal für die ganze Klasse oder für einzelne Kleingruppen folgende Maßnahmen vielleicht mal ausprobieren und wir geben, holen uns dann Feedback ein, hat es geklappt, muss es verändert werden. Und für die Kinder mit den stärker ausgeprägten Schwierigkeiten, da haben wir dann Einzelcoaching für sozusagen eine Lehrkraft nimmt an diesem Einzelcoaching teil zu einem Zielkind, alle zwei Wochen eine Stunde online. Und dann geht es ganz konkret darum.
Und welche Stellschrauben wirken so am stärksten? Haltung, Struktur, Methoden, Beziehung
oder alles? Ja, ganz genau, das sind die wichtigen Schlagworte. Also klar, am Anfang steht Wissensvermittlung, ne? Also dass die Lehrkraft sich gut hineinversetzen kann, was macht jetzt gerade Schule herausfordernd für dieses Kind. Ne? Also ich brauche Wissen, jetzt zum Beispiel über ADHS und dann gehen wir davon aus, dass sich über das Wissen schon die Haltung verändert. Dann natürlich total wichtig Beziehung, also positives Arbeitsbündnis zwischen Lehrkraft und Kind. Und dann haben wir immer den ersten Schritt zu sagen, wir vereinfachen die Situation und das ist Classroom Management. Dass es leichter wird. Dann ist der nächste Schritt, wie können wir nochmal angucken, wie die Lehrkraft unmittelbar auf das Kind reagiert. Also denkt sie wirklich daran, und das ist natürlich im Alltag super herausfordernd, denkt sie daran, ganz verhaltensspezifisch zu loben. Also sobald das Kind irgendwas in die richtige, in Anführungsstrichen, Richtung macht, zu sagen, oh Mann, super, habe ich gesehen, Daumen hoch, weiter so. Das zu bestärken. Also von daher alles von dem, was du eben gesagt hast.
Ich hake da mal nach, weil das ist eine Frage, die sich mal ganz, ganz viele Kolleginnen stellen. Welche Form von Verstärkersystemen soll ich umsetzen? Da gibt es eine große Bandbreite.
Und eine ganz heiße Diskussion natürlich.
Eine ganz, ganz heiße Diskussion, genau. Und ist es überhaupt sinnvoll, Verstärkersysteme einzusetzen oder nicht? Wie ist so also deine Haltung dazu?
Genau, wenn man in der Literatur guckt, ist das das, was die größten Effekte hat.
Ja.
Punkt. Ich weiß aber natürlich um die viele Kritik daran und würde das auch so sehen, dass es einen Rahmen braucht, in der Verstärkersysteme eingesetzt werden. Ne? Zum Beispiel auf der Basis der vertrauensvollen, warmen, unterstützenden Beziehung. Ne? Es geht nicht und funktioniert ja zum Glück auch nicht, Kinder zu dressieren, weil ich ihnen irgendwelche Belohnungen in Aussicht stelle oder noch schlimmer, irgendwelche Bestrafungen damit drohe, das funktioniert nicht. Ne? Das heißt, ich habe als erste Voraussetzung immer die positive Beziehung und dann können aber gut überlegte, und das ist gar nicht so leicht, gut überlegte, individualisierte Verstärkersysteme schon dazu führen, dass vorübergehend extern Motivation aufgebaut wird. Ne? Also etwas, was das Kind dem einfach hilft, nochmal einmal sich ein bisschen mehr anzustrengen, weil das ist ja oft für Kinder mit ADHS sehr schwierig. Und natürlich ist immer unser Ziel, die nach einer Weile wieder aufzuhören, ne? Sondern als Übergang motivationsförderlich zu wirken. Ja.
Ja, in dem Kontext geht es ja dann auch nicht nur um die Haltung der Lehrkraft, sondern auch die der Mitschüler, Mitschülerinnen. Also wenn ein Kind etwas geschafft hat, dass eben Mitschülerinnen das wirklich merken überhaupt, dass das schwer ist fürs Kind. Das kann man ja im Rahmen von Klassenrat oder so. Ja, ne? Da ist ja eine Sensibilität für Verhalten der Mitschüler, der Mitschülerinnen wird ja gefördert und auch darüber gesprochen. Ja. So, was ist mir besonders positiv aufgefallen bei dir jetzt?
Und da sprichst du noch mal was ganz Wichtiges an. Das in die Falle tappen wir alle Menschen immer, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass uns in erster Linie nur noch die Schwierigkeiten auffallen. Und das ist im Zuge von Aufklärung, Wissensvermittlung, Beziehung eine ganz wichtige Stellschraube, dass wir versuchen, die Erwachsenen und natürlich gerne auch die Gleichaltrigen dafür wieder zu sensibilisieren, was eigentlich gut läuft. Also kleinste Schritte wahrzunehmen überhaupt, ne? Und die dann eben zu benennen, rauszustellen, ist total super. Und für die Kinder, ich bin da manchmal ganz berührt. Ich hatte jetzt letzte Woche gerade mit einem Jungen gesprochen, der war als Klassensprecher gewählt worden. Der war so wahnsinnig stolz, ne? Also diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die eben auch durch positive soziale Rückmeldung entstehen kann. Und das ist natürlich super motivierend und ja, hilft mir, Schule dann ein bisschen anders zu sehen und mich morgen wieder anders anzustrengen. Genau. Mhm. Ja.
Also im Prinzip geht es ja darum, so eine Feedback-Kultur generell zu schaffen. Total. Nicht nur dieses einzelne Kind zu regulieren, sondern die Klasse in eine Feedback-Kultur einzubinden.
Ja, und positives Feedback vor allem. Ja. Ne? Wir sind ja da alle sehr geübt drin, auf die Fehler zu gucken oder eben zu gucken, wo können wir was verbessern oder was sind vielleicht negative Rückmeldungen, ne? Aber gerade eben zu sagen, Positives herauszustellen.
Ja, also ein Verstärkersystem, wenn ich das in der Klasse habe und ich rutsche immer mit dem Magnetpunkt weiter in die negative Schiene.
Genau, ich würde, ja, total.
Ist schwierig.
Ja, total. Ja. Und auch tatsächlich, ne, ich hatte eben gesagt, es ist gar nicht so trivial, ein gutes Verstärkersystem zu machen. Ne? Es ist wirklich schwierig.
Ja.
Und ich glaube, das ist, oder daraus resultiert dann oft auch so diese etwas skeptische Haltung nach dem Motto, ach, wir haben doch schon alles probiert, ich habe auch schon ein Verstärkersystem probiert. Und wenn wir dann nochmal ganz kleinteilig gucken, wie genau sahen die Regeln aus, wann hast du denn die Rückmeldung gegeben, was war der Verstärker, habt ihr es zusammen erarbeitet, dann kann man ganz oft noch ganz viel verändern.
Also das wäre eine Stolperfalle, dass das Ziel viel zu hoch gesetzt ist.
Total.
Dann rutscht das Kind halt auf Rot oder ist im Bereich Blitz
oder
wie auch immer.
Ja, oder unkonkret auch. Ne? Ne? Und dass das Kind eben ganz schnell den Eindruck hat, ja, jetzt ist eh vorbei oder die traut mir es eh nicht zu oder das kann ich nicht. Ne? Ganz oft haben ja die Kinder mit den vielen Misserfolgserfahrungen auch einfach schon das negative Selbstkonzept und trauen es sich einfach selber gar nicht zu.
Ja. Also ich kann nicht von mir aus erwarten, dass das Kind das per se versteht, was da passiert. Es muss transparent sein.
Ja, total. Genau. Mhm. Und gerade wenn wir über ADHS wieder reden, möglichst unmittelbar. Ne? Und dann sagen Lehrkräfte auch oft, aber wie stellst du dir das vor? Ich habe 28 Kinder da sitzen. Da ist aber ja auch wieder die Frage, wie geht eine unmittelbare Rückmeldung? Also gibt es ein klitzekleines Zuzwinkern oder Daumen hoch? Also es geht ja nicht um die Rückmeldung, ich mal dir hier sofort dein Smiley auf das Blatt, sondern gibt es irgendwas, wie ich deutlich machen kann, ich habe das übrigens gerade gesehen oder dich gesehen.
Ja. Weil man das Kind auch in dem Bereich ein bisschen sensibilisieren muss, weil das Kind auch gar nicht im ersten Moment vielleicht weiß, was ist das Verhalten, was erwartet wird.
Ja, ganz genau.
Also es gibt einfach Kinder, gerade Kinder mit ADHS, die merken nicht, dass sie schon wieder aufgestanden sind und sich irgendwie in der Klasse bewegen und da erstmal überhaupt sensibel gemacht werden müssen dafür, dass sie tatsächlich aufstehen.
Ja, genau.
Also so einfach ist das manchmal auch. Sie merken es nicht. Sie machen es nicht aus bösem Willen, sondern.
Genau, und das ist ja genau der super entscheidende Wissensvermittlungs- und Haltungsveränderungspunkt. Ne? Machen die nicht aus bösem Willen, machen die nicht, um irgendwen zu ärgern.
Ja, genau. So eine ganz typische Stolperfalle ist auch, was für eine eigene Haltung habe ich oder nehme ich die überhaupt wahr, dem Kind gegenüber? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig für Kolleginnen, sich selbstständig zu reflektieren, um zu sehen, wie reagiere ich überhaupt in so einer großen Klasse auf dieses einzelne Kind?
Ja. Und das ist ja total menschlich, ne? Das ist ja erstmal, du hattest das ja eben gesagt, das ist ein Kind, was mich herausfordert und was möglicherweise jeden Tag wieder dazu führt, dass ich den tollen Plan, den ich mir gemacht habe, nicht umsetzen kann. Natürlich ist das oberfrustrierend und es wäre es würde uns allen so gehen, dass wir in so eine Situation dann schon mit einer bestimmten Voranspannung oder Haltung oder Erwartung reingehen, die ungünstig ist, aber die erstmal im ersten Moment einfach nur total menschlich ist. Ne? Und darüber zu reflektieren, ist ein super wichtiger Schritt. Und sich dann auf den Weg zu machen, sie zu verändern. Ja. Ist langer, aber geht. Hm.
Ja. Wir waren jetzt ja gerade in Schule, also im System Schule. Wie wichtig ist die Kooperation der unterschiedlichen Systeme? Also es kam ja jetzt auch, wurde ja gerade auch schon angesprochen, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, aber vielleicht eben auch TherapeutInnen.
Ja. Also super wichtig, ne? Also wir würden ja sagen, in den Leitlinien wird eine multimodale Behandlung empfohlen oder ist das, was sozusagen evidenzbasiert ist? Das bedeutet eben, bei den meisten Kindern mit ADHS ist Schule beteiligt, ne? Das bedeutet da eben Schule, Elternhaus und dann möglicherweise ich, also Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Und also super ist, wenn es gelingt, dass wir uns relativ schnell absprechen, ne? Also schnell eben eine Nachricht schicken, oder dass es Feedbacksysteme gibt, die zwischen allen hin und her laufen. Also wenn dann jemand am Freitag zu mir kommt zur Therapie und seinen Bogen mitgebracht hat von der Woche und ich habe vielleicht von der Lehrkraft eine Mail bekommen, die und die Situation haben super geklappt, die und die Situation vielleicht nochmal nachbesprechen. Sowas ist optimal. Und dann eben noch mit den Eltern eben auch so ein Feedbacksystem, Schule, Elternhaus und ich. Das ist total schwierig, weil sowas ganz Banales, wenn wir telefonieren wollen, Schule und ich, wir haben genau anders, also wir haben genau versetzte Zeiten.
Gegenläufig, ja. Immer.
Ich habe die Kinder nachmittags und die Lehrkräfte haben natürlich vormittags keine Zeit, mit mir zu telefonieren. Ne? Also, aber gut, seit E-Mail geht das deutlich besser. Aber trotzdem, es ist eine totale Herausforderung und es ist noch viel zu wenig vorgesehen. Ne? Da würde ich.
Das stimmt. Da gibt's das ist nicht vorgesehen, dass man Gespräche führt mit einer Ergotherapeutin oder das stimmt. Ich möchte noch an dieser Stelle sagen, wie wichtig das ist, dass man am Anfang im Umgang mit einem Kind, das zum Beispiel ADHS hat, wie wichtig es ist, diese Gespräche relativ am Anfang zu führen. Du hast ja gerade gesagt, so um die Herbstferien herum ploppen die Kinder spätestens im ersten Schuljahr auf, wenn es wirklich eine ausgeprägte Form von ADHS ist. Das ist halt was es so viel leichter machen kann, wenn man am Anfang ein bisschen Gesprächszeit investiert und was im Grunde aufbaut und sich da gegenseitig so ein bisschen bestärkt als Schule, als Lehrkraft und eben in Zusammenarbeit mit TherapeutInnen.
Ja, und sich auch klar zu machen, dass wir alle spezifisches ExpertInnenwissen haben, was wir zusammentun wollen. Das ist natürlich auch oft eine heikle Rolle, die ich dann einnehme, wenn ich sitze hier gemütlich 50 Minuten mit dem Kind alleine und versuche dann der Lehrkraft Ideen zu vermitteln, womöglich noch, was sie in der Schule anders machen soll, das kann nicht funktionieren. Ne? Das heißt, auch da müssen wir natürlich erstmal Beziehungsarbeit und Vertrauensverhältnis aufbauen, dass das auch okay ist, wenn ich dann vielleicht mal eine Idee äußere oder umgekehrt, dass die Lehrkraft auch sagt, sie könnten doch vielleicht auch das und das nochmal in der Therapie mit einbeziehen.
Umgekehrt kann es natürlich auch total entlastend für eine Lehrkraft sein, wenn sie hört, dass dieses oder jenes Kind sich auch in einem therapeutischen Setting nur sehr, sehr kurz konzentrieren kann und dann wieder aufspringt und völlig fahrig irgendwie sich mit Dingen beschäftigt.
Ja.
Weil man ja dann auch in einem ganz anderen Zusammenhang in der Schule miteinander arbeitet.
Und und wichtig gerade, wenn wir Grundschule und ADHS überlegen, da ist Einzelpsychotherapie einfach überhaupt gar nicht wirksam, sondern es ist nur wirksam, wenn es über das Umfeld geht und dann kann es aber sehr wirksam sein.
Da hängt ja so ein bisschen die ganze Geschichte, weil alles das, was ihr jetzt beide beschrieben habt, ist uns klar, dass das eine Grundvoraussetzung ist, damit man gut an dem Kind und für das Kind arbeiten kann. Aber es gibt keine Strukturen, die das vorsehen.
Ja.
Das heißt, es ist immer von der eigenen Motivation, sag ich mal, entweder der Eltern oder der Lehrkraft abhängig, ob sie Kontakt mit dir oder jemand anders aufnehmen, der dann mit als Spielerin ins Boot kommt. Und das sieht unser System nicht vor. Es wird aber erwartet, dass das getan wird. Aber trotzdem gibt es dafür keine, sag ich mal, Strukturen, die das Ganze erleichtern würden.
Ja, bisher noch nicht.
Bisher noch nicht.
Und ich glaube schon, dass wir viele Strukturen haben, die wir noch besser nutzen könnten. Also gerade Grundschule hat sich ja wirklich total wunderbar verändert, würde ich sagen, und erlebt da eine ganz große Offenheit. Und wenn ich träumen dürfte, wüsste ich schon, wie ich es mir hinbasteln würde. Aber ich glaube, auch in den bestehenden Strukturen gibt es Möglichkeiten, sich abzustimmen oder ne, wenn man jetzt sagt, in Grundschule gibt es die sozialpädagogischen Fachkräfte, die für den Übergang sind, ne, die da könnte man sagen, könnten die auch nochmal Personen sein, die wir einbeziehen könnten. Natürlich Sonderpädagogik, ne, können die Personen sein, die so ein bisschen koordinieren oder einen Förderplan machen sie ja sowieso, ne? Aber also ich glaube schon, dass wir auch bestehende Strukturen noch besser nutzen könnten.
Wie ist das denn, wenn Eltern nicht so an einem Strang ziehen? Mit Lehrkraft? Also wenn wirklich so diese Situation aufkommt, dass Eltern sich vielleicht nicht gut aufgehoben fühlen, dass sie Dinge auch vielleicht nicht so offenlegen, weil sie das Gefühl haben, das macht es noch schwieriger.
Ja. Da haben sie ja manchmal auch recht, ne? Also sie finden ja auch manchmal Situationen vor, wo es dann zu Stigmatisierung oder Zuschreibung kommt. Ich versuche trotzdem immer total darauf hinzuwirken, ne? Und versuche immer im ersten Schritt, also das ist eine, dass wir zusammenarbeiten, oder dass wir auch, also alle drei zusammenarbeiten. Und wichtig ist mir immer, mir klar zu machen, gerade wenn wir an ADHS denken, hohe genetische Komponente, haben wir ganz oft Eltern vor uns, die selber ähnliche Schulerfahrungen gemacht haben. Das heißt, die vielleicht mit dem Blick auf die Schule oder mit der Vorstellung, sie müssen in dieser Klasse sitzen, schon sich an eigene Misserfolgserlebnisse erinnern und oder vielleicht Angst haben, einer Lehrkraft gegenüberzutreten oder mit diesem Kind jetzt schon immer wieder die Erfahrung gemacht haben, immer wenn ich einbestellt werde, in Anführungsstrichen, gibt es sowieso nur Stress oder werde ich irgendwie mit Vorwürfen überladen oder bin ich vielleicht die schlechte Mutter, es sagt vielleicht noch niemand, aber ich denke es halt. Und sich das klar zu machen, dass das auch oft ein Motiv ist, warum Eltern sich eher scheuen, zusammenzuarbeiten, kann auch wieder helfen, also wieder Stichwort Haltung, da anders auf die Eltern zuzugehen.
Denn letztendlich ist nur eine Vertrauensbasis mit den Eltern wirklich eine Grundlage, um was zu verändern und im positiven Sinne für das
Kind. Und manchmal geht es auch nicht, ne? Also es gibt schon auch immer mal wieder die Situation, dass ich dann auch empfehle, lass uns doch noch mal an einer anderen Schule von neuem anfangen, wenn ich den Eindruck habe, da ist eben
die Situation hat sich so verfahren.
Genau. Oder auch im Übergang, ne? Wenn ein Kind im Übergang große Schwierigkeiten hatte und dann nochmal innerhalb des Systems wird ja auch ein Klassenwechsel, kann das auch kann diskutiert werden. Das kann manchmal sehr günstig sein, weil das Kind nochmal neu in einer anderen Rolle nochmal neu starten kann und schwierige Gespräche einfach abgehakt werden können, man nochmal neu ansetzen kann, auch mit den Eltern, im Umgang mit den Eltern.
Gab es da Situationen, die du selbst erlebst hast, wo du sagst, da bin ich an meine Grenze gekommen und wir kommen da gemeinsam gar nicht weiter? Man stellt sich das ja immer so, wenn alle vor, wenn alle an einem Tisch sitzen und für das Kind arbeiten, dann wird das irgendwann gut. Aber so einfach ist der Weg ja nicht.
Nö, ganz oft. Genau. Also ich natürlich kann ich mich sehr an solche Momente erinnern, wo das sind dann oft Kinder, die verschiedene Entwicklungsherausforderungen mitbringen oder wo möglicherweise eben an vielen Stellen Schule, Elternhaus und Kind sozusagen viele Risikofaktoren da sind. Aber natürlich gibt es die Situation, wo ich viel Aufwand betreibe, um in Köln irgendwas Gutes gemeinsam auszudenken, wo das Kind noch unterkommen kann. Das ist schon oder wo sich über lange Zeit sehr wenig tut oder alle ein bisschen mit ihrem Latein am Ende sind. Ich bin da irgendwie, glaube ich, wird man nicht aufgeben, aber es kann total schwierig sein.
Also ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wo man sagt, man darf nicht aufgeben, weil das Kind hat gar keine andere Chance.
Ganz genau,
also das
ganz
ist ja so im luftleeren Raum und muss sich auf das verlassen, was drumherum aufgebaut wird.
Total.
Was auch manchmal schwierig ist, das muss man schon sagen.
Und natürlich, ne, muss man sich immer die kritische Frage stellen, sind die Ideen, die ich gerade habe, sind die gut, sind die ausreichend, sollte ich nochmal anders und so weiter und so fort, ne, glaube ich. Immer. Und kleine Verbesserungen gibt es auf jeden Fall immer.
Ja, die muss man sehen. Also das ist ganz wichtig, ja, dass man wirklich auch so kleine Schritte wirklich auch feiert.
Ja, total.
Also das auf jeden Fall.
Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen über Prävention, Interventionsprogramme gesprochen. Was ist so deine Erfahrung? Wie werden die von den Schulen angenommen?
Total dankbar. Also ich habe, hatte eben schon gesagt, ich finde, dass sich die Offenheit massiv verändert hat in den letzten 20 Jahren. Die ersten, ja, ich erinnere mich noch gut an unser erstes Schulprojekt, es war noch sehr viel zäher. Und jetzt, klar, ne, haben wir ein bisschen anderes Standing und so. Aber diese Coachings zum Beispiel, die werden super angenommen und total dankbar angenommen. Auch eben dieser Teil, lass uns mal über mich als Lehrkraft reden. Ne? Weil wenn ich das vorstelle, wird das oft auch manchmal eben von dann Schulleitung oder Schulaufsicht eher so, naja, wollen das Lehrkräfte da über ihre eigenen Reaktionsmuster oder Gefühle reden, wird so ein bisschen kritisch hinterfragt. Und da erlebe ich eine Riesenoffenheit. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Lehrkräfte ja in Kontexten arbeiten, wo sie selber als Person eigentlich nie diesen Raum haben. Also wir als PsychotherapeutInnen sind gewohnt, dass wir Selbsterfahrung und Supervision und so haben. Da fragt auch mal jemand mich, wie ist denn das für dich mit dem oder der Patientin? Aber diese Struktur ist ja gar nicht vorgesehen.
Nee, das findet in Schule so nicht statt.
Nee, genau. Mhm. Und das ist gerade, wenn Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich den Eindruck habe, Mann, ich würde so gern mehr helfen. Das ist ja total frustrierend, traurig, enttäuschend, wie auch immer. Und genau
das. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Stellschraube, die eigentlich relativ gut auch umsetzbar wäre eigentlich an Schulen. Mehr kollegiale Fallberatung, mehr Supervision.
Ja, und auch eben von externen. Ne? Mhm. Und das ist ja, wenn man das dann wieder, ne, hört sich irgendwie so super aufwendig an, über ein Kind reden, zweimal im Monat eine Stunde. Auf der anderen Seite, wenn ich darüber entlastet werde im Umgang mit diesem Kind, was mich ansonsten vielleicht nicht schlafen lässt oder wo ich morgens schon zur Schule gehe und denke, oh, was passiert denn heute wieder, dann ist das, finde ich, gut investiertes Zeit und Geld letztendlich. Also da von diesem Konzept bin ich schon sehr überzeugt, ne, dass man über längere Zeit zusammenarbeitet, ganz systematisch. Ne, das ist, wir haben da so ein ganz systematisches Vorgehen, ja, was all die Methoden einschließt, die du eben auch schon angesprochen hast.
Und das ist ja auch übertragbar, also nicht nur, dass es entlastet im Umgang mit dem Kind oder überhaupt, wie man morgens zur Arbeit kommt, sondern es ist ja übertragbar auf andere Kinder und auch wenn man nicht im Fokus steht einer solchen Beratung, sondern nur eben daran mitarbeitet, hat man ja selber Dinge, die man selber für sich nutzen kann in seinem System, in seiner Klasse, für andere Kinder. Das ist ja was in vielen Kontexten dann wirksam wird.
Ja, genau.
So ein bisschen zwei kleine Hürden sind dabei, die ich schon sehe. Weil das eine ist, ich muss da Zeit investieren. Das mache ich vielleicht noch. Aber ich muss auch Geld investieren da rein.
Beziehungsweise Schule könnte das ja.
Schule könnte das tun, genau. Ja. Aber auch da ist es ja immer von der Motivation des Systems abhängig oder von Schule, von Schulleitung. Investiere ich das jetzt da rein? Sehe ich die Notwendigkeit, das zu tun?
Naja, oder Schulaufsicht. Ne? Also Schulaufsicht, wir haben die Projekte, die wir machen, sind ja oft dann so, dass sie eben dann Bezirksregierungen oder Kreise oder Schulaufsicht.
Gibt es da Unterschiede so nach Region? Also wir sind ja jetzt in Köln. Köln ist eine Unistadt. Hier sind bestimmt viele Schulen angebunden. Es gibt Praxissemesterstudierende. Es gibt LehramtsanwärterInnen.
Vermutlich schon, ne? Da, also was sozusagen Versorgungslage angeht, kenne ich mich besser im Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie aus. Da gibt es auf jeden Fall diesen Effekt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es genauso auch an den Schulen oder ne, wie sehr Schulen in die Möglichkeit haben, auch mit anderen Stellen zu kooperieren, wird sicherlich auch regional sehr unterschiedlich sein. Weil auch da würde ich jetzt wieder sagen, das hat sich ja, da können wir ja digitale Formate total super nutzen. Ne? Also diese Coachings bieten wir eben oft auch dann einfach über eine digitale Plattform an und das geht super, also gerade im 1:1-Kontext.
Wenn ihr das jetzt umsetzt für euch als Institut, ist das eher dann im Kölner städtischen Raum oder kann man gar nicht so sagen, dass
es ist? Nee, genau, wir haben verschiedene Kreise, in denen wir das machen und haben das auch inzwischen so, dass wir MultiplikatorInnen ausbilden sozusagen, die das dann wiederum, also die dann die Coachings anbieten und wir supervidieren dann nur noch die MultiplikatorInnen. Ne? Und dann bieten die zum Teil eben Fortbildung und Coachings an. Das finde ich eigentlich immer auch ein super Format, weil man mit einer Fortbildung ein ganzes Kollegium oder viele erreicht und dann die Coachings dann das ganz konkrete Individualisieren der Fortbildungsinhalte bedeuten.
Ich finde den Punkt sehr spannend, weil ich glaube, das ist gar nicht so sehr bekannt, dass es einfach diese Möglichkeit gibt, das zu tun und so Angebote anzunehmen. Mhm. Also was man als Schule natürlich kennt, ist Schulberatungsstelle, weil die eben in dem Schulamt, im städtischen Bereich oder im ländlichen oder auch angesetzt sind. Schulpsychologischen Dienst, genau, das ist das. Ja. Aber darüber hinaus, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die ich als Schule einfordern könnte oder wo ich mich zumindest auf den Weg machen kann, ich glaube, das ist gar nicht so flächendeckend bekannt.
Ist, glaube ich, jetzt auch was noch nicht so verbreitet ist, ne? Weil wir bemühen uns da gerade sehr, es zu verbreiten.
Wir hoffen, dass wir damit dazu beitragen können, das zu tun.
Genau, und wir haben das jetzt im Zusammenhang mit ADHS angesprochen, aber letztendlich geht es da, egal um welches emotionale oder Verhaltensproblem, das ist jetzt, aber klar, ne, die Kinder mit ADHS oder aus dem ADHS-Spektrum sind eben diejenigen, die oft am meisten mit Anstrengung verbunden sind im Schulkontext.
Was ich immer ganz wichtig finde, und das klang ganz häufig an, ist, dass man nicht von Schwächen ausgeht, sondern eher von Stärken und Ressourcen. Und Kinder, die ADHS haben, bei denen ADHS diagnostiziert wurde, haben ja nicht nur eine Aufmerksamkeitsproblematik oder eine Problematik der Impulskontrolle, sondern sie haben ja auch sehr viele Stärken. Und welche Stärken siehst du, die in Schule oft übersehen werden?
Ja. Also wenn ich, ist ja so ein Schwerpunkt von mir und ich finde es total zauberhaft oft, wenn hier dann ein Kind mit vielleicht noch nicht diagnostizierter, aber mit dem Verdacht den Raum betritt, diese Energie, ne, die dann da ist oder Begeisterungsfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Bewegungslust, das ist alles total oberwunderbar, finde ich. Und das ist aber natürlich alles was in unserem System Schule oder in einem herkömmlichen System Schule, ne? Ich will nochmal betonen, dass ich das schon miterlebe, wie riesig viel sich Schule auf den Weg gemacht hat, ne? Gerade Grundschule würde ich, oder, nee, genau, grundsätzlich, aber da ist per se schon mal eine Passungsschwierigkeit, würde ich sagen, ne? Aber das ist, und das gilt es natürlich genau zu nutzen. Wobei ich auch immer noch einen Punkt total wichtig finde. Wir haben manchmal so die Tendenz, Ressourcen und Defizitblick sowie entweder oder zu sehen, ne? Und mir ist es immer total wichtig, beides wirklich gut zu beschreiben, ne? Weil auch ein Kind, dass diese Schwierigkeiten an sich wahrnimmt, das will auch, dass die Schwierigkeiten gesehen werden, so würde ich jetzt erstmal sagen. Natürlich nicht im Sinne von wertend, aber erstmal das festzustellen und zu validieren, dass das sich wahrscheinlich ganz schön anstrengend anfühlt, mit so einem Britzelgehirn da in der Klasse zu sitzen. Also ich will beides. Ich will die Schwierigkeiten benennen, auch einordnen, ne? Also sehen, das ist auch bei dir wirklich anders als bei anderen Kindern in deinem Alter. Punkt. Und dann will ich aber natürlich die Ressourcen und Stärken herausfinden, weil das ist der Ansatzpunkt, mit dem ich arbeiten kann, damit es besser wird. Ne? Aber erstmal will ich auch den Leidensdruck oder die Beeinträchtigung
das sehe.
Anerkennen.
Ne? Ja, ich sehe dich. Total. Das ist total schwer für dich.
Total. Ne? Ja. Und eben auch vermitteln, du musst jetzt hier nicht so tun, als wäre das nicht da, ne? Oder damit ich irgendwie denke, dass du ein toller Typ bist.
Ja. Ja.
Also du bist schon so, wie du bist.
Total.
Das funktioniert auch mit Kindern, egal wie alt die sind. Ne? Also muss es anders thematisieren dann, wenn die kleiner sind.
Ja, beziehungsweise was wir dann oft, die Schwierigkeit, die wir oft haben, wenn die Kinder dann zu mir kommen, die haben schon oft gehört, dass sie eben nicht okay sind. Ja. Das heißt, wenn ich also beispielsweise mit ihnen dann über Wut sprechen will, dann sagen sie jetzt, wieso, ich habe doch keine Wut. Ne? Weil sie natürlich immerzu schon gemerkt haben, dass es eigentlich, dass es abgewertet wird oder dass es mit ihnen als Person verbunden wird. Und da muss ich natürlich dann oft am Anfang erstmal viel Überzeugungsarbeit machen, dass ich das anders sehe, dass ich Wut auch super finde und dass es ein Teil ist von uns allen und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist gar nicht so trivial. Je mehr Misserfolgserfahrungen sie schon gemacht haben oder Ablehnungserfahrungen.
Ja, dann ist der Weg auch ein weiter dahin. Ja, ja. Das denke ich schon. Wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicke, für Kinder mit ADHS, für die Schulen, für die Eltern, was würdest du dir wünschen, was passieren sollte?
Also ich glaube, wenn wir in die Literatur gucken, wissen wir genau, was wir machen müssen. Völlig klar. Und das müssten wir machen. Also was ich eben gesagt habe, schulweite Konzepte von Prävention, wo es je nachdem, was der Bedarf ist, bisschen auffällig, doll auffällig, wie auch immer, je nachdem, was der Bedarf ist, gibt es unterschiedlich intensive Maßnahmen. Das wäre wunderbar. Also wenn es so ein schulweites Konzept gibt und auch das Verständnis von Schule, dass wir dafür zuständig sind. Multiprofessionelle Teams in Schule. Ich würde super gerne 2 Tage in der Woche in der Schule sein. Also können wir Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie auch vor Ort haben, damit wir wirklich nah zusammenarbeiten können. Ne? Manchmal gelingt es, wie ich das eben gesagt habe, dass wir es gut zusammen hinkriegen, aber es ist total schwierig. Also es gibt auch oft gute Argumente, dass Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nicht in der Schule ist, aber für die Kinder, über die wir gerade reden, wäre es super. Es wäre einfach direkt vor Ort und wir können ganz eng zusammenarbeiten. Und klar, dann wünsche ich mir eine Gesellschaft, die Unterschiedlichkeit super findet und Inklusion leben will. Und dann könnte ich
noch mehr erzählen. Der Ballon, der ist groß. Aber wenn wir dabei Politik sind, ich greife dieses Stichwort mal auf. Jetzt würden ja die Menschen, die dafür verantwortlich sind, wahrscheinlich sagen, ja, haben wir doch schon alles. Also, wenn ich daran denke, multiprofessionelle Teams, die haben wir doch auf den Weg gebracht. Das ist zumindest, wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen sind, dann ist das so, die haben wir auf den Weg gebracht. Und jede Schule muss auch ein sogenanntes ESE-Konzept im Slang mal schreiben. Also ein Konzept, wie gehe ich mit emotionalem, sozialem Verhalten oder herausforderndem Verhalten um. Haben wir doch schon. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht das, was du meintest. Das ist einfach viel zu dünn.
Ja, beziehungsweise wir müssen es entwickeln. Ne? Also Stichwort multiprofessionelle Teams. Ja, würde ich auch sagen. An Grundschulen gibt es inzwischen häufig viele verschiedene Berufsgruppen, auch viele erwachsene Menschen. Aber dass jede erwachsene Person weiß, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist meine Rolle, was ist deine Aufgabe, wir kommen uns nicht in die Quere, ich finde gut, was du machst, du findest gut, was ich mache. Also ein wirkliches Teamkonzept, wie Zusammenarbeit ist, das ist, glaube ich, also ist ja auch nicht erstaunlich, dass es noch nicht da ist. Es ist ja noch relativ neu. Ne? Aber da, wenn wir da manchmal Schulen beraten, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass auch das Rollenklärung, Zuständigkeiten, auch was denkt die eine Profession über die andere, sind ja wieder auch so Beziehungsthemen total, ja, dass da einfach noch viel Klärungsarbeit braucht. Und da sind, ja.
Das also heißt, wir brauchen auch den Raum wirklich in Schule, dass man im multiprofessionellen Team gemeinsam arbeitet. Wo ich jetzt auch gerade dran denke, ist so der Bereich Schulvormittag und dann OGS. Ne? Das ist ja auch immer
absolut für diese Kinder, ne? für das Kind mit ADHS macht es keinen Unterschied, ob es in dieser Klasse ist und jetzt ist gerade Schule und dann ist es im Nebenraum oder womöglich im gleichen Raum und jetzt heißt es OGS. Das muss zusammen gedacht werden.
Ja, genau. Absolut. Ja.
Ja. Oder eben, wo gibt es Zeiten, wo wir uns abstimmen können, ne? Wo wir uns wirklich nochmal einmal jeden Tag, einmal in der Woche, wann auch immer, ein paar Minuten hinsetzen können und auf so einen Rückmeldeplan zusammen gucken können und überlegen können, was hat gut geklappt, wo machen wir es nächste Woche anders, was sind ganz konkrete Ziele. Das
Also diese Räume müssten nochmal mehr geöffnet werden und nicht so. Ja, das hängt oft von der Eigeninitiative von Menschen in Schule ab, inwieweit man da zusammenkommt regelmäßig. Und
auch von einer Kultur im Sinne von, also wenn wir da wieder in die Literatur gucken, Schulleitung spielt eine Riesenrolle, welche Haltung auch im Sinne von ja, vermittelt wird. Also.
Also Haltung zieht sich jetzt so ein bisschen durch unser Gespräch. Ja. Ist ganz wichtig, egal für wen.
Ja, absolut.
Für die einzelnen Lehrerinnen, den einzelnen Lehrer, für Schulleitung haben wir gerade gesehen. Mhm. Aber ich glaube, das gilt auch fürs gesamte absolut. System. Wir müssen einfach eine ganz andere Haltung entwickeln, um auch systemisch anders zu denken.
Ja. Ja, und eben die Vorstellung zu entwickeln, dass wir als diejenigen, die das System ausmachen, zuständig sind, also ne, die Erwachsenen oder dass Schule sich, das sind wir wieder bei dem Punkt vom am Anfang, Schule sich anpassen muss.
Ja.
Das Kind soll sich auch anpassen. Ne? Ich bin überhaupt keine Freundin von Kinder in Watte packen und sagen, oh, das arme Kind, das bringt ja so schwierige Voraussetzungen. Natürlich, ne, das muss auch Kompetenzen erweitern und Entwicklungsschritte gehen, aber auch die Schule, ja. Oder das System, ich auch.
Jetzt sind wir am Ende. Schon ein bisschen politisch geworden. Ja. Das war gar nicht Ziel dieses Podcasts heute. Aber wir kommen, das haben wir am Anfang schon gesagt, wir kommen gar nicht drum rum, um das doch immer wieder aufzugreifen, zu thematisieren. Wenn wir über Schule sprechen, dann muss das System ein bisschen anders gedacht werden. Und ich glaube, es geht dabei nicht nur um Schule, sondern es geht vor allem auch um die Übergänge. Wenn ich an Kita, Übergang zur Schule oder Schule, Übergang in die Sek 1 spreche, auch das hatten wir jetzt am Anfang schon mal gesagt, das sind ja so neuralgische Schnittstellen, die gerade auch für die Kinder, die im ADHS sind, problematisch sind, die da gut begleitet werden müssen, wo es auch konzeptionelle Veränderungen geben muss. Das wollten wir jetzt am Ende gar nicht so politisch machen, haben wir aber das ist schön so. Ja. Das bringt schon so ein bisschen Ausblick auf das, was wir vielleicht noch vorhaben in nächster Zukunft. Ja. Liebe Charlotte, vielen Dank für dieses intensive Gespräch, für die vielen Punkte, in die wir hineingesprungen sind und vielleicht auch nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Wir werden das so machen wie nach jedem Podcast, den wir mit einem Fachmenschen führen, dass wir da Verlinkungen auf unserer Homepage machen dazu, was für verschiedene Programme es hier gibt und zum Nachlesen es ganz, ganz viel an Literatur gibt. Und ich hoffe, der ein oder die ein oder andere fühlt sich davon sehr angesprochen, von dem, was wir heute, jetzt geht die Sonne doch schon dahin, und heute Abend umgesetzt haben.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank für die spannenden Fragen. Es hat mir Spaß gemacht.
Das war eine Folge Bunte Horizonte – Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.